Es bringt aus meiner Sicht nichts, dass man alle 5 Jahre das Pferd wieder neu aufzäumt und das, was in den 5 Jahren geschehen ist, sozusagen beiseite schiebt. Gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, das tue ich mir da nicht an. Ich würde mir also wünschen, dass sich auch die Schulen für dieses Thema im Vorfeld der Wahlen nochmal öffnen, um klarzumachen, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat.
Was macht eigentlich ein Kommunalpolitiker? Und mal ehrlich, warum gibt man sich den Stress nach Feierabend? Und kann man von den Diäten eigentlich leben? Fragen über Fragen, die wir heute bei uns im Wahllokal klären möchten. Mein Name ist Anna Petersen.
Ja, und als Wahlhelfer an Ihrer Seite, wie immer, Stefan B. Westphal. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid in unserem Wahllokal. Ja, heute soll es überhaupt erstmal darum gehen, was denn so ein künftiger kommunaler Vertreter überhaupt alles für Aufgaben hat. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich den Präsidenten des Landkreistages, Götz Ulrich. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Und der Herr Ulrich hat eine illustre politische Karriere hinter sich. Er ist seit dem Jahr 2000 der Leiter des Verwaltungsamtes der Verbandsgemeinde an der Finne gewesen, war da ab 2009 auch der Bürgermeister und ist seit 2014 der Landrat vom Burgenlandkreis. Bis 2018 war er im Burgenlandkreis auch der Vorsitzende der CDU und war auch vorher vor der Wahl zum Landrat der Fraktionschef im Kreistag. Alles richtig zusammengefasst?
Im Großen und Ganzen, ja.
Perfekt. Bevor wir jetzt loslegen und dann darüber sprechen, was so man im Kreistag, im Stadtrat etc. überhaupt macht, ich würde gerne mal auf den Status quo gucken der Kreistage, der Kreistagswahl 2019. Wie ist also aktuell die Situation in den Gremien? Hier haben wir erstmal unser schönes Bundesland mit den Landkreisen von der Altmark bis zum Burgenlandkreis. Wir haben ungefähr 2,2 Millionen Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Magdeburg und unser Ministerpräsident ist Rainer Haseloff. Und wenn wir dann auf die Wahlergebnisse der Kreistagswahl schauen und das alles mal zusammenaddieren, dann hatte die CDU als stärkste Kraft 24,59%, die AfD 16,4%, die Linke 15%, die SPD 13,65%, die Grünen 8,41%. Die FDP 5,89 und die sonstigen, also alle die, die zum Beispiel nicht in allen Wahlbereichen angetreten sind, nicht in allen Kreistagen, die kommen auf 15,96%. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,59%. Das heißt, wenn wir mal in die Gewinne und Verluste gucken, im Gegensatz zu 2014, da haben wir die CDU mit knapp -10%, die AfD hat 14% rund dazu gewonnen, Linke mit 6,4, SPD mit 4,7% in der Verlustzone, die Grünen leicht gewonnen mit 2,9%, die FDP leicht gewonnen mit 1,4% und auch die sonstigen haben mit 2,4% nochmal ein Stück zugelegt. Man fühlt sich wie Jörg Schönbohm, wenn man das so macht. Ne? Und das heißt, in den Sitzen, wir haben bei der CDU insgesamt 178 kommunale Vertreter in den Kreistagen. Die AfD hat 118, die Linke 108, die Grünen 98, die SPD 98, die Grünen 57, die FDP 42 und die sonstigen 119. Nochmal ganz kurz zu den sonstigen. Hier sind alle zusammengefasst, die nicht landesweit angetreten sind. Das sind teilweise Parteien wie die Freien Wähler, die man schon mal gehört hat, aber auch ganz, ganz sublokale Wählergemeinschaften, die angetreten sind und dann auch gewählt wurden. Ja, das ist der Status quo in den Kreistagen. Was glauben Sie, wo geht es dies Jahr hin?
Das ist schwer zu sagen, aber das ist ja hier jetzt erstmal eine Zusammenfassung aller 11 Kreistage und wahrscheinlich auch der 3 kreisfreien Städte. Das ist natürlich von Region zu Region nochmal sehr unterschiedlich und gerade die Personen, die Sie jetzt hier unter Sonstige zusammengefasst haben, die spielen natürlich in manchen Regionen des Landes Sachsen-Anhalt eine größere Rolle, wo also nicht die klassischen Parteien, sondern eben Zusammenschlüsse von Bürgerinitiativen, auch sehr lokalen Gruppen dann doch stärker dominieren als jetzt in der Zusammenfassung des Landes. Und wenn wir uns die Zahlen jetzt noch angucken würden für die Gemeinderäte, wäre die Zahl der sonstigen nochmal deutlich größer. Das heißt, spielen auch lokale Gesichtspunkte und lokale Aktionen und Initiativen in den Kreistagen und den Gemeinderäten eine große Rolle. Das ist auch gut so.
Tatsächlich. Also es ist ja wirklich zu beobachten, dass manchmal sogar die sonstigen oder eine der sonstigen Parteien nahezu die stärkste Kraft ist. Oder teilweise, gerade wenn man dann in die Gemeinden geht, die stärkste Kraft bei der vergangenen Wahl war. Aber jetzt wissen wir, wie viele Leute da sitzen. Wir wissen, wie viel das bei welcher Partei weniger sind und bei welcher Partei es mehr sind. Aber was machen die überhaupt? Wo beginnt die Kompetenz von einem Gemeinderat, einem Stadtrat, einem Kreistagsmitglied? Und wo hört sie dann auch wieder auf?
Das kann man gar nicht abschließend so beschreiben, denn wir haben seit langer Zeit kommunales Selbstverwaltungsrecht in Deutschland und auch bei uns in Sachsen-Anhalt. Das gilt sowohl für die Gemeinden als auch die Landkreise. Und insbesondere die Gemeinden haben damit auch das Recht, sich selbst Aufgaben auszudenken, die in gar keinem Gesetz stehen, also Ideen zu entwickeln und im Gemeinderat dann auch Beschlüsse zu fassen, etwas ganz Neues zu tun. Das setzt natürlich immer auch eine Finanzausstattung voraus, aber ich habe zum Beispiel kürzlich von einer sächsischen Gemeinde gehört, dass die ein kommunales Fitnessstudio betreibt, weil eben kein Privater in dieser kleinen Stadt sich gefunden hat, diese Unterstützung für Gesundheitsförderung eben anzubieten. Also hat es die Kommune gemacht. Das ist also man spricht vom Selbstfindungsrecht der Gemeinden und Kreise, Aufgaben sich auszudenken, die für die Region von besonderer Bedeutung sind.
Kommunales Fitnessstudio schreibe ich mir gleich mal auf. Das kommt auf meinen Wunschzettel für die Kommunalwahl. Okay, also man kann viel bestimmen, man kann sich auch viel ausdenken. Aber wie ist das, wenn man jetzt als Landrat da sitzt, müssen Sie dann auch alles umsetzen, was sich so ein Kreistag ausdenkt? Also wenn die jetzt meinetwegen sagen, wir wünschen uns vergoldete Ortsschilder oder was auch immer, oder haben Sie dann immer noch die Chance zu sagen, sorry Leute, hier gibt's die rote Karte?
Also bis es soweit ist, dass ich sage, hier gibt's die rote Karte, ist ja schon viel, ich würde sagen, daneben gegangen, denn wir versuchen natürlich in einer Kompromissfindung bei den Kreisrätinnen und Kreisräten und in den Gemeinderäten auch Mehrheiten für realistische Themen zu finden. Das heißt, man spricht vorher intensiv miteinander. Dafür gibt es einmal die Fraktionen, also das, was sie jetzt hier sozusagen als Wahlergebnisse abgebildet haben, schlägt sich dann auch in Gruppen wieder, die sich im Kreistag zusammentun, manchmal auch über Parteigrenzen oder über Bürgerinitiativen hinweg. Und diese Fraktionen haben eine wichtige Funktion. Die bündeln nämlich auch die Meinungsbildung im Gemeinderat oder im Kreistag und sind für mich als Landrat oder auch für den Bürgermeister die wichtigsten Ansprechpartner, um vorzufiltern, was ist denn mehrheitsfähig oder auch für die Fraktionen selber, um sich untereinander auszutauschen. Wofür bekomme ich denn jetzt als Fraktion eine Mehrheit? Und eine zweite wichtige Untergliederung unserer Gremien sind dann die Ausschüsse, denn der Kreistag oder der Gemeinderat, der kann im Gesamtgremium nicht alles vorberaten und diskutieren, weil das derart in die Tiefe geht, dass er sonst fast jeden Tag zusammenkommen müsste. Und das sind ja Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Und deshalb gibt's Fachausschüsse, da können sich dann also nach Interessen oder Themen, die Kreisräte ordnen und sagen, also ich gehe in den Innenausschuss, ich interessiere mich mehr für die Finanzen des Kreises oder mein Thema ist das Thema Gesundheitsversorgung vor Ort, also gehe ich in den sozialen Gesundheitsausschuss.
Die sind ja in der Regel auch öffentlich zugänglich. Kann jeder hingehen und reinhorchen und auch in der Regel eine Frage stellen. Ganz selten gibt es aber auch nicht öffentliche Sitzungen. Warum?
Ja, es gibt wenige Fälle, in denen dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Das sind Fälle, wo es um Personalien geht. Also dann stellt sich zum Beispiel der potenzielle Leiter des Bauordnungsamtes vor und erzählt natürlich auch von seiner Biografie. Und der Stadtrat oder der Kreistag soll dann entscheiden, ob diese Person für diese Amtsleitung eingestellt wird. Für solche Fälle, also für Personalentscheidungen, ist geregelt in unserer Kommunalverfassung, dass dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Sie wird aber im Nachgang von der Entscheidung des Gremiums informiert. Und dann gibt's noch den zweiten Teil, Grundstücksangelegenheiten sind ausgeschlossen. Also man verhandelt jetzt nicht in öffentlicher Sitzung über die Frage, ist der Grundstückspreis angemessen? Da wacht aber auch die Kommunalaufsicht darüber, dass nicht Grundstücke verschleudert oder zu einem zu hohen Preis angekauft werden. Und dann gibt es natürlich noch Dinge, die sind so geheim, dass sie eben der Geheimhaltung insgesamt unterliegen und deshalb nicht öffentlich verhandelt werden. Das sind ganz seltene Fälle. Ich kann mich jetzt an das Thema Geheimhaltung überhaupt nicht in einem praktischen Fall erinnern, dass es meine Rolle gespielt hat.
Bleiben wir bei der Kommunalaufsicht. Die wäre aber für Sie dann auch als Landrat im Notfall die Notbremse, zu sagen, gegen diesen Beschluss würde ich nochmal bei der Kommunalaufsicht eine kleine, wie sagt man dann, Anzeige eingeben oder eine Prüfung beantragen?
Nee, soweit sind wir nicht. Der erste Schritt wäre, wenn es tatsächlich käme, so wäre, dass also der Kreistag einen Beschluss fasst, den ich für entweder rechtlich falsch oder für nicht gut für den Landkreis inhaltlich halte, dann hätte ich die Möglichkeit, Widerspruch gegen diesen Beschluss einzulegen. Ich bin jetzt seit 2010 Landrat und auf der Fahrt hierher zu unserem Podcast habe ich nochmal mein Kreistagsbüro gefragt. Mensch, ich kann mich nicht erinnern, seit 2010 jemals Widerspruch eingelegt zu haben. Und es gab auch keinen Fall bei uns im Burgenlandkreis, in dem das notwendig war. Aber das könnte man tun. Ich denke, wenn das passiert, ist aber immer schon ein bisschen vorher das Kind in den Brunnen gefallen, wenn also sozusagen der Hauptverwaltungsbeamte, der Bürgermeister, der Landrat einerseits und das Gremium so weit auseinanderliegen, dass man dann in diese Konfrontation geht. Aber ja, das gibt es. Dann gibt es den Widerspruch und dann muss das Gremium nochmal neu darüber entscheiden. Und jetzt kommt es dann in einem zweiten Schritt darauf an, wir unterstellen, das Gremium lehnt wieder diesen Beschluss ab oder fasst den Beschluss, den ich für falsch halte. Ist der nur inhaltlich falsch, dann bin ich an diesen Beschluss gebunden. Ist er allerdings rechtswidrig, kann ich erneut Widerspruch einlegen und dann würde es der Kommunalaufsicht vorgelegt werden. Und die entscheidet dann über die Frage der Rechtmäßigkeit.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen. Sie haben gesagt 2010 Landrat. War die Wahl nicht 2014?
Stimmt, 14 Landrat. Davor war ich Bürgermeister. Da gelten aber dieselben Prinzipien.
Jetzt haben wir vorhin über den außergewöhnlichen Fall des kommunalen Fitnessstudios gesprochen. Was sind denn so die Standardaufgaben eines Kreistag und Stadtrat?
Da müssen wir jetzt wirklich differenzieren. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Thema Kreistag. Wir haben ja auch Kreistagswahlen am 9. Juni. Die großen Aufgaben, die zur Selbstverwaltung gehören und die Landkreise betreffen, sind einmal das Thema öffentlicher Personennahverkehr. Also welcher Bus, welche Straßenbahn fährt, was können wir uns da leisten? Schülerbeförderung gehört da auch dazu. Dann gehört dazu das ganze Thema der Schulen, nicht die Unterrichtsversorgung der Lehrer, die liegt in den Händen des Landes, aber alles, was drumherum ist, wie ist das Schulgebäude ausgestaltet, die digitalen Möglichkeiten, die die Schulen haben, sind digitale Tafeln, ist das WLAN ausreichend ausgeleuchtet, gibt's iPads in den Schulen und so weiter. Das ist alles Aufgabe der Schulträger und das sind für die weiterführenden Schulen die Landkreise, für die Grundschulen die Gemeinden. Da kann man ganz viel tun. Und dann gehört natürlich ein ganz großer Bereich, der zum Beispiel im Burgenlandkreis ein Drittel aller Finanzmittel in Anspruch nimmt dazu. Das ist die öffentliche Jugendhilfe. Da finanzieren wir nicht nur die Kindertagesstätten damit, da gibt auch das Land Mittel dazu, aber die Kommunen müssen natürlich auch viel dafür ausgeben. Aber es geht auch in ganz harte Themen rein, wie zum Beispiel Kindeswohlgefährdung, die Unterbringung von Kindern in stationären Einrichtungen oder den Familien, zum Beispiel schon am Beginn, das Kind kommt auf die Welt, mit einer Familienhebamme Unterstützung zu geben, damit das Kind den Weg in ein geordnetes Leben findet.
Jetzt, was ganz viele interessiert, und ich glaube, da hat man ganz illusorische Vorstellungen, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber wie viel Zeit nimmt so eine Arbeit in einem Kommunalgremium ein und was verdient man da?
Ich fange mal an mit, was verdient man da? Man verdient in erster Linie Achtung und Anerkennung dafür, dass man das tut.
Das würde man sich wünschen.
Also ich finde, man hat sich das verdient.
Diejenigen,
die das tun, haben sich das verdient. Ansonsten ist es ja ein Ehrenamt und es ist natürlich nicht so ausgestaltet, dass man davon leben kann, im Sinne von finanziell überleben kann. Die Beträge sind sehr unterschiedlich. In den kleinsten Gemeinden bekommt man eine Aufwandsentschädigung von um die 40 Euro. Und in den größten Gremien, zum Beispiel im Stadtrat von Halle oder Magdeburg oder in den Kreistagen, kann das ein Betrag von bis zu 300 Euro im Monat sein. Und dazu kann dann noch pro Sitzung ein kleines Sitzungsgeld von vielleicht 10, 15 Euro kommen. Das muss dann das Gremium entscheiden, was man dann für eine solche Sitzung erhält. Also das sind alles Beträge, die sollen letztlich den ehrenamtlichen Aufwand, den man damit hat, ein Stück weit abdecken, aber es ist kein Lohn und keine Vergütung und kein Einkommen.
Also eher eine Aufwandsentschädigung, wenn man das mal so nimmt. Ich glaube, wenn man sich das auf den Stundenlohn ausrechnet und mit dem Mindestlohn vergleicht, würde man weinen.
Also mit Sicherheit, also ich kenne Kreistagssitzungen, die gehen 5 Stunden und wenn es dann ein Sitzungsgeld dafür von 15 Euro gibt, liegt der Stundenlohn in Anführungsstrichen bei 3 Euro. Also dafür wird man sicherlich nicht das Amt anstreben, sondern eher, weil man glaubt, damit etwas gestalten zu können. Und das ist doch unsere Antriebsfeder im Kommunalen.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Warum macht man es dann? Der Antrieb, Sie sagten eben, etwas gestalten zu können. Gibt es in Ihrer Laufbahn Beispiele, die zeigen, was Sie gestaltet haben oder vielleicht Beispiele, auf die Sie besonders stolz sind, etwas gestaltet zu haben?
Also meine Grundantriebsfeder, warum ich überhaupt kommunal tätig bin und lange ja auch ehrenamtlich war, ist, dass ich eigentlich meinen Heimatort immer so gesehen habe, dass ich zwar stolz auf dem war, es ist ein ehemaliger Kurort, heißt Bad Bibra, liegt im Burgenlandkreis, aber dass ich immer meinte, Mensch, der müsste doch wieder aufblühen und dieses Kurwesen müsste doch sich wiederfinden. Und deshalb bin ich damals in den Gemeinderat gegangen und habe mir vorgenommen, ich will die Kurortentwicklung in meinem Heimatort voranbringen. Und als ich dann 2000 hauptamtlich die erste Aufgabe da übernehmen konnte, ist es mir tatsächlich, aber nicht alleine, sondern immer mit den Gremien zusammen und auch mit viel öffentlicher Unterstützung gelungen, das eine oder andere an dieser alten historischen Kurortentwicklung aufzugreifen, alte Kuranlagen wieder zu gestalten, historische Plätze wieder zu sanieren, sodass das Ortsbild dadurch eine deutliche Aufwertung hatte. Und der eigentliche Höhepunkt dieser Aufgabe hätte sein können, dass wir nach Heilwasser bohren und eine alte Heilquelle oder eine neue Heilquelle wieder neben die alten Heilquellen setzen, die nicht mehr die erforderlichen Qualitäten hatten. Und ehrlich gesagt, daran bin ich zum Beispiel gescheitert, weil wir zwar da gebohrt haben, auch ganz tief, auch für relativ viel Geld, wir auch Heilwasser gefunden haben, aber die Mengen nicht ausgereicht haben, um daran einen Kurbetrieb wieder, einen modernen Kurbetrieb zu knüpfen. Also es ist nicht alles nur mit Erfolgen verbunden, aber mit Enthusiasmus kann man, glaube ich, viel erreichen.
Enthusiasmus? Gibt es noch weitere Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, wenn man in die Kommunalpolitik einsteigen möchte?
Man muss aus meiner Sicht kompromissfähig sein. Es geht nicht darum, dass ich immer nur feste Mehrheiten Ziele setzen, sondern dass man mit der anderen Fraktion, dem anderen Gemeinderatsmitglied oder Kreisrat versucht, eine Lösung zu finden, die über Wahlperioden hinweg trägt. Es bringt aus meiner Sicht nichts, dass man alle 5 Jahre das Pferd wieder neu aufzäumt und das, was in den 5 Jahren geschehen ist, sozusagen beiseite schiebt. Das nehme ich oft auch in der Landes- und Bundespolitik wahr, dass man immer erklärt, dass die Vorgänger alles falsch gemacht haben und am Ende nehmen die Wähler den Eindruck mit, es seien nur immer Idioten am Werke gewesen, was ja nicht der Fall ist. Und da kann man, glaube ich, in der Bundes- und Landespolitik viel im Kommunalen lernen, wo das zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt anders läuft. Oft eine Kompromissfindung, um dann langfristige Ziele stabil umzusetzen. Das ist das eine. Manchmal braucht man aber auch ein dickes Fell. Auch die Ehrenamtlichen, weil natürlich nicht jede Entscheidung, die man trifft, von jedem Bürger als vorteilhaft empfunden wird. Und manche schlagen dann natürlich auch Töne an, die ja ich jetzt als Hauptamtlicher gewöhnt bin über die Zeit. Aber wenn man neu ehrenamtlich in einem solchen Gremium sitzt, dann vielleicht auch erschüttert ist. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, das tue ich mir da nicht an.
Aber auch als Hauptamtlicher, verzeihen Sie mir, aber ich glaube, als Landrat muss man doch nicht zwingend unter Polizeischutz stehen. Das hat man sich doch bei der Wahl nicht so vorgestellt, oder?
Das stimmt, das habe ich mir nicht vorgestellt, auch nicht gewünscht. Ob das notwendig ist, entscheiden ja dann andere, nicht der Landrat selber oder der Bürgermeister. ja, es gibt leider auch Situationen, die verschärft sind und wo die Stimmungslage sich so darstellt, dass es dann ohne Polizeischutz nicht geht. Wenn ich an die Jahre 15, 16 und die vielen Einwohnerversammlungen, die ich zum Thema Flüchtlingsunterbringung in meinem Landkreis durchgeführt habe, denke, dann war das an manchen Stellen dann leider notwendig.
Und es kommt hinzu, erst kürzlich, dass ja die AfD geplant hat, an ihrem Haus vorbei eine Demonstration zu leiten, dort auch noch idealerweise eine kleine Kundgebung zu machen. Wie geht man dann damit um? Also haben Sie da Angst oder sagen Sie dann eher, warum tue ich mir das an? Oder lässt Sie sowas jetzt wirklich komplett kalt und Sie sagen, es ist halt mein Business?
Also kalt lässt einen das gar nicht, weil es ja auch nicht nur mich persönlich, sondern meine ganze Familie betrifft. Und wie man damit umgeht, da gibt es kein Vorgehen, wo man alle Fälle nach dem gleichen Strickmuster arbeitet. Wir haben in der Familie da lange darüber beraten, ob man dieses Vorgehen der AfD öffentlich macht oder ob man es nicht öffentlich macht, über sich ergehen lässt und hofft, dass es vorbei ist. Wir haben uns dafür entschieden, es öffentlich zu machen. Und das hat am Ende auch bewirkt, dass diese Demonstration der AfD ja umverlegt wurde und in meinem Heimatort auch eine Kundgebung für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stattgefunden hat, wo ich mich gefreut habe, dass auch so viele aus der Nachbarschaft da gekommen sind.
Gibt es denn neben diesem, ich nenne es mal Shitstorm, der dann auf einen niederprasselt, auch immer einen Love Storm, also Menschen, die anrufen, SMS schreiben, sie kontaktieren und sagen, wir stehen hinter dir, wir unterstützen dich weiter?
Es kommt ja immer auf die jeweilige Sachfrage an. Jetzt bei dem Fall dieser AfD-Kundgebung war der Love Storm wesentlich größer als der Shitstorm. Den gab es natürlich auch aus ganz Deutschland, das eine wie auch das andere. Wenn ich aber jetzt an konkrete Sachentscheidungen in der Gemeinde oder im Landkreis denke, würde ich mir viel öfter wünschen, dass man eine stärkere Rückkopplung aus der Bevölkerung dazu bekommt. Am Ende glaube ich dann immer, wenn sich niemand beschwert, scheint es richtig gewesen zu sein. Aber man bekommt also für viele Entscheidungen keinerlei Rückmeldung aus der Bevölkerung. Und das verunsichert sicherlich manche, die ehrenamtlich dann tätig sind, auch.
Gibt es da spezielle Felder, wo Sie sich das wünschen würden, oder ist das eher so generell durch die Bank weg?
Also eines meiner Hauptbetätigungsfelder ist Bildungspolitik und die Frage, wie wir kommunal in diesem schwierigen Umfeld, wo ja die Länder ganz viel zu entscheiden haben, gerade zur Unterrichtsversorgung und auch zu Lerninhalten, aber wo wir doch einiges mitreden können, da würde ich mir stärker wünschen, dass sich Eltern, Schülerinnen und Schüler stärker einbringen. Das geschieht sehr zäh. Trotzdem glaube ich, dass eben die Frage, wo wir zum Beispiel neue Bildungscampus bauen, wie wir neue Schulformen und Modellversuche fahren als Schulträger, extrem wichtig für die nächste Generation sind. Da sind wir nicht mehr kommunalpolitisch tätig, aber diese Menschen leben, haben dann eigene Familien und deshalb sind das Grundentscheidungen für eine ganze Region, wie man Bildungsinstitutionen neu anlegt. Das ist so ähnlich wie, wenn man eine Wirtschaftsansiedlung macht, ist diese Bildungsfrage für eine Region mindestens genauso entscheidend.
Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Wir hatten vor ein paar Folgen die Jasmin Scholtbach hier bei uns zu Gast, genau auf diesem Sessel vom Landesschülerrat. Und sie hat uns eigentlich gespiegelt, dass sowohl auf der Landesebene als auch auf der kommunalen Ebene die Schülerräte oft gar nicht den Eindruck haben, durchzudringen zur Politik. Dass sie eigentlich mehr oder weniger, ja, es gibt die Verpflichtung, das zu haben, dann sind die da auch da, aber dass man ihnen gar nicht zuhört.
Gut, ich kann jetzt nicht für jede Gemeinde und jeden Landkreis sprechen. Mag sein, dass es sowas auch gibt, aber ich würde mir viel mehr wünschen, dass diese Gremien sich einbringen, die Elternräte, die Schülerräte. Wir haben es natürlich, wenn man jetzt das Beispiel der Schülerräte nimmt, auch oft mit sehr oft wechselnden Personen zu tun. Schüler verlassen die Schule, gehen an eine andere, sind insgesamt aus der Schule ausgeschieden. Also da ist nicht sehr viel Kontinuität, sondern sehr viel Wechsel da drin. Und wir haben natürlich sehr unterschiedliche Schulformen, die in diesen Räten sind, vertreten, sodass die Schülerinnen und Schüler da auch untereinander natürlich Abstimmungsschwierigkeiten haben. Umso wichtiger wäre, dass diese Themen, wie gehen wir mit demokratischen Prozessen um, in den Schulen stärker eingeübt werden. Auch die Schule, die einzelne Schule ist ja ein Kosmos in sich, in dem man das noch viel besser einüben könnte. Und darauf dränge ich auch immer in unseren Schulen, mit Hilfe des Schülerrates in der Schule und der Gesamtkonferenz, die über ganz viele Fragen in der Schule entscheiden könnte, das auch nutzt.
Sie machen schon sehr lange kommunale Politik. 25 Jahre würde ich jetzt mal ganz rund rechnen mit einem zugedrückten Auge. Was hat sich in der Zeit verändert?
Ich glaube, viele Ehrenamtliche haben den Eindruck, dass die Entscheidungsmöglichkeiten sich einschränken, weil finanzielle Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung stehen. Ich hatte gestern Abend eine Kreistagssitzung, da haben wir endlich über den Haushalt 2024 entschieden. Und da hat ein Fraktionsvorsitzender gesagt, also die Entscheidung über den Haushalt ist eine reine mathematische Berechnungsformel geworden, die nur noch Rechtsprechung der Gerichte berücksichtigt, aber die Fraktionen gar keine Möglichkeit mehr haben, eine gestaltende Entscheidung zu beeinflussen, weil die Finanzen eben nicht ausreichend sind, um die Pflichtaufgaben, die wir ja haben, ich habe von Jugendhilfe zum Beispiel gesprochen, gibt viele andere noch, auch noch, um diese Pflichtaufgaben abzudecken. Und dann bleibt für das Freiwillige diese Selbstfindung, dieses kommunale Selbstverwaltungsrecht, was uns ja als Kommunale ausmacht, dann nichts mehr übrig. Das hat sich tatsächlich geändert. Insbesondere deshalb, weil eben die Aufgaben zwar numerisch gesehen gar nicht so sehr viel mehr geworden sind, aber sich in der Bürokratie, in der Tiefe der Aufgaben immer weiter verstärken, wir also immer mehr Geld dafür brauchen und auch Personal dafür binden, dass sich sonst vielleicht um ganz andere, moderne Fragen, Klimaschutzkonzepte und Ähnliches kümmern könnte, das fehlt uns dann am Ende.
Ich erinnere mich da noch aus meiner kommunalpolitischen Zeit an die Haushaltsrede eines Abgeordneten. Grüße an Wolfgang Siewert. Er sagte den folgenden legendären Satz: Der Haushalt der Stadt ist wie ein Bikini, kurz und knapp, aber das Wichtigste ist drin.
Ich würde gerne zwei praktische Fragen loswerden.
Also, schön wäre es ja, wenn das immer so wäre.
Und zwar, wie ist geregelt, wie viele Abgeordnete gewählt werden? Ich glaube, das ist auch nicht jedem geläufig. Das Prinzip.
Also wir haben eine Rahmenregelung des Kommunalverfassungsgesetzes in Sachsen-Anhalt. Gibt es in jedem Bundesland so ein ähnliches Gesetz, heißt überall etwas anders. Und da wird nach Einwohnergrößen gestaffelt, wie groß der Gemeinderat, der Ortschaftsrat, der Verbandsgemeinderat oder auch der Kreistag ist. Ja, hier ist die Antwort.
Unsere Regie.
Genau, wunderbar. Und hier sehen wir also die Staffelung erstmal für die Gemeinderäte. Und es ist natürlich klar, dass in einem Gremium einer kreisfreien Stadt, gut, die Größenordnung über 300.000 Einwohner gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Aber dann
man hat schon in die Zukunft gedacht.
Ne? Und wenn Intel dann in Magdeburg genau zuschlägt, trifft das dann vielleicht mal zu. Sie sehen aber natürlich, dass die Zahl der Mitglieder des Gemeinderates sich nicht sozusagen 1:1 mit der Einwohnerzahl verhält. Das heißt, je kleiner die Gemeinde, umso verhältnismäßig mehr Gemeinderäte gibt es ja, weil eine 1000 Einwohner Gemeinde sind also 1% der Bevölkerung.
Ich habe mich ja auch schon versucht in einer anderen Folge.
Also quasi einer von 100 oder 10 ja, von 1000, 1% genau, der Bevölkerung sitzt im Gemeinderat. Wenn Sie jetzt in eine Großstadt wie Halle schauen und mit 56 sind wir davon weit entfernt.
Da sind jetzt die Gemeinderäte. Es gibt ja noch zwei andere Absätze in dem Paragraphen, das sind jetzt die Verbandsgemeinderäte. Und jetzt für alle Nicht-Kommunalpolitiker und Nicht-Bürgermeister unter uns, was ist der Unterschied zwischen einem Gemeinderat und einem Verbandsgemeinderat?
Also das ist was ganz Kompliziertes. Wir haben ganz wenige Verbandsgemeinden in Sachsen-Anhalt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich würde mal sagen vielleicht um die 15 bis 20. Das sind Regionen, wo es sehr kleine Gemeinden gibt, die man aber nicht auflösen und zwangsweise zu einer zusammenschließen wollte und über die man dann nochmal zwischen der Gemeinde und dem Kreis eine Ebene gesetzt hat, die Verbandsgemeinde, die hauptamtlich eine Verwaltung für mehrere Gemeinden hat und die bestimmte Aufgaben, die für alle Gemeinden, Feuerwehren ist da ganz entscheidend, Grundschulen und Ähnliches, Flächennutzungsplanung zusammengefasst in dieser Verbandsgemeinde wahrgenommen werden.
Okay, und die Kreistage haben wir auch noch vorbereitet. Kreistagsmitglieder. Also die Liste wird immer knapper, ne? So am Ende, aber
da ist die Spanne jetzt nicht ganz so groß, ja, genau.
Genau, mit 100.000 bis 200.000, aber jetzt kann jeder auch mal gucken und sich dann zum Beispiel auch erklären, warum zum Beispiel zwischen 2014 und 2019 im Salzlandkreis Abgeordnete, in Anführungsstrichen, abhanden gekommen sind. Da ist es ganz einfach unter die Schwelle gerutscht und schon gibt es dann auch weniger Abgeordnete.
Genau, und dann muss man immer zu dieser Zahl im Gemeinderat oder im Kreistag immer plus eins rechnen, weil auch der Bürgermeister stimmberechtigtes Mitglied des Gemeinderates ist oder der Landrat. Da kommt dann immer noch einer dazu, der in einer anderen Abfolge gewählt wird.
Ist ja auch immer besser, wenn es eine ungerade Zahl ist, weil dann versucht man so eine Pattsituation zu vermeiden.
Ja gut, aber eine Pattsituation heißt, ein Antrag hat keine Mehrheit gefunden und ist abgelehnt. Also auch das ist jetzt
das kein ist geregelt. Es ist natürlich geregelt. Haben wir das auch vorbereitet, in welchen Paragraphen das steht oder hat die Regie da etwa geschlafen?
Auch das steht im Kommunalverfassungs, aber ich könnte jetzt die Vorschrift.
Alles gut.
Gemeinden und Landkreise stehen nicht unbedingt immer in einem hierarchischen Verhältnis. Da haben wir schon eben raushören können, Gemeinden und Landkreistage oder Gemeinderäte und Kreistage haben unterschiedliche Aufgaben. Das ist auch eine Form von Aufgabenteilung. Trotzdem müssen Gemeinden auch Geld an den Landkreis abtreten. Das sind oft auch hitzige Debatten, die darüber geführt werden. Geregelt ist das über die Kreisumlage. Was macht denn der Kreis mit dem Geld von den Gemeinden?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also die Kreisumlage, die gibt es in unserer Region letztlich seit 1871 und die dient letztlich der Finanzierung der Kreisebene, weil der Kreis, anders als die Gemeinden, ja keine eigenen Steuereinnahmen hat. Die Gemeinde hat in einem gewissen Maße die Möglichkeit, an der Steuerschraube zu drehen. Sie nimmt Gewerbesteuern ein, Grundsteuer A, Grundsteuer B. Sie ist auch an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer beteiligt, die andere Ebenen erheben, aber da bekommt sie Anteile. Das alles trifft für die Landkreise nicht zu. Es gab lange eine Steuerart, nämlich die Jagdsteuer, die die Landkreise erheben durften. Die ist in Sachsen-Anhalt mittlerweile auch abgeschafft. Also irgendwie muss ja diese Ebene der Landkreise finanziert werden. Und da ist man also zu der Lösung gekommen, wie gesagt, schon vor 150 Jahren, dass man eine Kreisumlage von den Gemeinden erhebt. Also die Gemeinden müssen für diese überörtlich kommunalen Aufgaben, die die Landkreise machen, Geld abgeben. Und da geht natürlich dann der Streit los, wenn insgesamt die kommunalen Kassen zu knapp bemessen sind. Die eine Decke, die sich dann an die eine oder andere Richtung zieht. Die Gemeinde, die sagt, ich will jetzt hier mal meine Dorfstraße sanieren. Das Dorfgemeinschaftshaus braucht ein neues Dach. Und bei der Kita muss es auch einen Anbau geben, denn wir haben eine neue Gruppe. Und dann kommt der Landkreis und sagt, ja, aber wir müssen ja den Busverkehr machen. Ihr wollt, dass jede Gemeinde im 2-Stunden-Takt oder im 1-Stunden-Takt angebunden wird. Und in der Jugendhilfe werden die Kosten auch immer mehr. Und dann geht dieses Gezerre an dem knappen Geld los. Und das endet dann manchmal auch eben in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungsgerichten. In Bundesländern, in denen die Finanzausstattung insgesamt größer ist, kommt es zu diesen Streitigkeiten nicht. Das ist also ein Ausdruck vom Streit in der gegenseitigen Armut. Und es ist bedauerlich, wir reden auch ständig miteinander. Und ich habe auch als Landrat ein Grundverständnis dafür, dass Gemeinden solche Überlegungen anstellen. Aber dass dann am Ende herauskommt, wie zum Beispiel im Landkreis Mansfeld-Südharz oder auch im Salzlandkreis, dass Gemeinden gar keine Kreisumlage zahlen und das heißt sich ja gar nicht mehr finanziell an solchen wichtigen Aufgaben wie öffentlicher Personennahverkehr, Schulen oder eben diese Jugendhilfe beteiligen, das wird daraus finanziert, das ist dann schade.
Und die zahlen die jetzt nicht, weil sie nicht mehr können, nicht mehr wollen oder sagen die einfach, wir überweisen es nicht oder aus welchen Gründen?
Also es gibt Gemeinden, die sind so arm, dass sie sozusagen notgedrungen den Weg gehen und gegen die Kreisumlage klagen. Es gibt aber auch, das gehört auch zur Wahrheit, ich will jetzt den Namen der Gemeinden aus Sachsen-Anhalt nicht nennen, auch sehr reiche Gemeinden, die sich einfach nur die Armut der anderen zunutze machen, um selber damit die Kreisumlage zu sparen. Das halte ich als Landrat oder auch als Präsident des Landkreistages für verwerflich und das ist moralisch nicht in Ordnung.
Okay. Wir haben vorhin den großen Block der Sonstigen gesehen, die in den Kreistagen sitzen. Sie haben auch schon kurz gesagt, die bereichern die Kreistage, die Stadträte. Jetzt gibt's ja teilweise Orte, wo ganz, ganz viele Wählergruppen da draufstehen. Macht's das aber nicht auch ein bisschen schwerer zu regieren in so einem Landkreis, wenn man dann wirklich so einen ganz zerklüfteten Kreistag, einen ganz kleinteiligen Stadtrat hat?
Also ich kenne Gemeinderäte, da ist jedes Gemeinderatsmitglied als Einzelbewerber angetreten und als Einzelbewerber gewählt worden. Das geht also so weit, da gibt's gar keine Parteien oder auch keine Gruppen und Vereinigungen. Und da ist jeder sich selbst überlassen und das funktioniert auch. 10 Gemeinderatsmitglieder und der Bürgermeister besprechen dann, wie die Entwicklung der Gemeinde funktioniert. Dafür brauche ich in einer solchen kleinen Konstellation nicht zwingend Fraktionen oder Gruppen. In den größeren Gremien, zum Beispiel im Kreistag, ist es dann so, dass diese zerklüfteten, wie Sie sagen, Wählerlisten sich aber dann hinterher oft zu größeren Fraktionen zusammentun. Dann tritt die Bürgerinitiative A mit der Bürgerinitiative B die treten in Kontakt und besprechen, wir schließen uns zusammen, denn man weiß, wenn ich eine größere Fraktion bilde, werde ich auch entsprechend der Größe der Fraktion in den Gremien und Ausschüssen stärker vertreten sein und habe auch in der Vorbereitung von Themen ein stärkeres Gewicht. Und das geht sogar noch weiter. Die Kreistage, die Stadträte entsenden ja auch Vertreter in ganz andere Gremien, die jetzt vielleicht die Wählerinnen und Wähler, die uns zuhören und zuschauen, gar nicht mit dem kommunalen Gremium in Verbindung bringen. Zum Beispiel in den Verwaltungsrat unserer kommunalen Sparkassen. Die Sparkassen gehören den Landkreisen oder den kreisfreien Städten. Und in diesen Verwaltungsräten sitzen auch Vertreter aus den Kreistagen oder Stadträten drin. Und diese Gruppen entsenden diese Vertreter. Also macht es schon Sinn, sich zusammenzuschließen. Aber selbst wenn es eine gewisse Zersplitterung gibt, ist es für mich als Landrat kein Problem, weil ich mit allen demokratischen Kräften und Fraktionen gleichberechtigt zusammenarbeite. Das heißt, ich versuche mit denen vorzubesprechen die Themen und herauszufinden, was ist mehrheitsfähig. Und erst wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Mehrheit, die breit angelegt ist, gehe ich dann auch in das Gremium. Da spielt es jetzt für mich keine Rolle, ob das 3 oder 6 oder 8 Fraktionen sind.
Unseren Gästen stellen wir immer eine Aufgabe und so auch Ihnen in Ihrer Rolle als Präsident des Landkreistages. Vielleicht spielt ja aber auch der Landrat so ein bisschen mit rein. Und zwar geht es darum, was würden Sie sich denn von den künftigen Abgeordneten in den kommunalen Parlamenten wünschen? Wo sollten die vielleicht etwas ändern?
Ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass die Kompromissfähigkeit eine wichtige Eigenschaft ist, wenn man die eigene Kommune, den eigenen Landkreis voranbringen will. Ich würde jetzt bezogen auf meinen Landkreis mir gar nicht wünschen, dass sich da etwas ändert, sondern dass es hinsichtlich dieser Frage so bleiben kann, wie es ist, sondern dass alle über ihren Tellerrand hinausblicken und nicht nur parteipolitische, strategische Überlegungen anstellen, sondern die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Das ist für mich als Kommunaler das Wichtigste und gelingt viel öfter, als die Leute glauben. Also ich erfahre im Kommunalen ganz oft, dass die Parteien und die Fraktionen, die diese Parteien haben, sich ein ganzes Stück zurücknehmen, weil dort auch viele sind, die gar nicht um einer politischen Karriere willen diese Ämter begleiten, sondern im Ehrenamt bleiben wollen, um diese Sachfrage zu klären. Schwieriger wird es dann, wenn Einzelne sich sozusagen dieses kommunale Ehrenamt als Sprungbrett für große andere politische Ämter vorstellen und das dann instrumentalisieren. Und das hoffe ich, dass das in unseren Kreistagen möglichst wenig passiert.
Große, das ist ein Wort.
Definitiv, aber große politische Ämter, sie sind ja nicht unbekannt in Sachsen-Anhalt. Selbst mal Ambitionen gehabt? Landtag?
Also, ja, ich wollte schon, seit ich ein kleines Kind war und auf dem Schoß meines damaligen Bürgermeisters saß, der mit uns in einem Haus wohnte, Bürgermeister werden. Das war mein großes Ziel. Das ist mir auch gelungen. Dass ich dann noch Landrat geworden bin, habe ich nie geplant. Macht mir jetzt auch sehr viel Spaß und alles andere steht überhaupt nicht zur Debatte.
Ist das Kommunale vielleicht auch manchmal schöner als dann Landtag und Bundestag und Europaparlament?
Für mich auf jeden Fall, weil das Kommunale viel dichter an der Entscheidung ist. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie ein Straßenbauarbeiter, der, wenn die Straße fertig ist, dann sein Kind an die Hand nimmt und sagt, guck mal, Junge, das hat der Vater hier gebaut, diese Straße, diesen Fußweg, guck mal, wie schick das jetzt ist, jetzt können hier die Fahrräder, die Autos, die Fußgänger gut drüber. Dieser Stolz zu sehen, ich habe etwas getan und das ist das Ergebnis, das macht uns ja kommunal aus und das macht mir auch große Freude und ich glaube auch vielen Ehrenamtlichen, die ein Ergebnis sehen. Und je weiter die Ebenen wegrücken, Land, Bund, EU, umso weniger wird der Zusammenhang zwischen der konkreten Entscheidung, die man trifft, und der Auswirkung, die man dann hat, auch erkennbar. Und das macht das Kommunale so schön. Wir sehen in relativ kurzer Zeit, ob unsere Entscheidung etwas Gutes oder manchmal auch leider dann auch nichts Gutes bewirkt haben.
Besten Dank schon mal an dieser Stelle. Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Bei den Kommunal- und Europawahlen darf man auch ab 16 wählen. Sagen Sie, ist das okay oder hätten Sie gesagt, gut, ab 18 hätte auch gereicht?
Ich finde das völlig okay und würde mir wünschen, dass die Möglichkeit von mehr Schülerinnen und Schülern, mehr jungen Menschen auch genutzt wird. Ich bemühe mich seit Monaten darum. Ich stehe jetzt selber nicht zur Wahl, deshalb bin ich da nicht im Verdacht, in einem Wahlkampf zu sein, in die Schulen zu kommen, um darüber zu sprechen. Das gelingt mir leider nur hier und da. Ich würde mir also wünschen, dass sich auch die Schulen für dieses Thema im Vorfeld der Wahlen nochmal öffnen, um klarzumachen, welche Gestaltungsmöglichkeiten man hat. Und ja nicht nur als Wählerin oder Wähler, sondern es wäre ja auch schön, wenn der eine oder andere junge Mensch sagt, ich stelle mich auch mal selbst als Kandidat, denn zur Wahrheit gehört auch, dass die Kreistage und die Gemeinderäte nicht ein demografisches Abbild der Bevölkerung darstellen, sondern oft älter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Und genau über dieses Thema, wählen ab 16, wollen wir in unserer nächsten Folge sprechen. Das schon mal als kleiner Teaser mit Jan Schumann, unserem Mann in Magdeburg, könnte man sagen.
Ne? Genau.
Unserem landespolitischen Korrespondenten. Da geht's um das Thema Wählen ab 16. An dieser Stelle aber erstmal einen besten Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier bei uns zu Gast zu sein im Wahllokal.
Vielen Dank. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Ja, und wenn euch das Thema jetzt brennend interessiert, was wir natürlich hoffen, dann schaltet einfach wieder ein bei unserer nächsten Folge im Wahllokal. Wo, Stefan? Wo gibt's uns?
Auch uns gibt's mittlerweile überall, bei allen guten Podcast-Anbietern. Einfach mal auf dem Handy schauen, Apple Podcast, Google Podcast, jetzt auch sogar bei RTL Plus, muss man dazu sagen, ne? Amazon, alle mit dabei. Ihr könnt uns die Videos anschauen auf mz.de, auf volksstimme.de, auf YouTube. Also wer uns finden möchte, der wird uns auch finden. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren, dann müsst ihr uns nicht mehr suchen.
Das ist ein Wort. Und damit einen schönen Tag noch.
Ciao.